Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn die Technik das einmal zeigen könnte. Was seht ihr auf diesem Bild? Also ich sehe, da sind zwei Hasen und die halten ihre Pflanzen in der Hand. Ja? Beide haben eine Karotte und der eine freut sich, also der rechts von meiner Seite, der freut sich ganz besonders, weil das Grünzeug so groß ist. Aber er weiß nicht, dass seine Karotte ganz klein ist. Und der andere, der bestaunt das große Grünzeug, ja, und ist, ich vermute, auch ein bisschen neidisch auf den anderen, aber er weiß nicht, dass seine Karotte, die in der Erde ist, riesig ist. Die ist sogar größer als der Wurm. In meiner Predigt geht es heute, ich versuche mich auch sehr kurz zu fassen heute, in meiner Predigt geht es heute um Matthäus 7, Vers 20. Und dort heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes mit Anni, da hat sie mir ihre Predigt vor ein paar Jahren mal mitgegeben und ich fand eine Geschichte, die sie dort erwähnt, sehr, sehr interessant. Und das ist die Geschichte von zwei Gärtnern. So wie diese beiden Hasen hier, sind es in der Geschichte zwei Gärtner. Und beide Gärtner haben Saatgut bekommen und pflanzen das in die Erde. Und beide wissen aber noch nicht, was später dabei rauskommt bei diesem Saatgut. Sie wissen es nicht. Sie sehen es einfach auf gut Glück. Und sie sorgen dafür, dass die Erde nicht austrocknet. Sie sorgen dafür, dass das Unkraut nicht wächst. Sie zupfen es immer raus. Und sie düngen den Boden, gießen ihn, reden vielleicht mit dem Saatgut. Soll ja was bringen, habe ich gehört. Und warten darauf, dass etwas wächst. Und nach einiger Zeit kommt ein bisschen was raus, ganz bisschen. Und zuerst denkt man sich, so viel Mühe um das bisschen, was hier gerade rausgekommen ist. Und der eine Gärtner beschließt, ich habe so viel investiert in diese Pflanze, ich habe sie gegossen, ich habe mit ihr gesprochen, ich habe sie gedüngt. Ja? Und er beschließt, die Pflanze einfach rauszureißen. Der andere Gärtner aber, er ist ein bisschen geduldiger. Er weiß nicht, was rauskommt, aber er bemüht sich, dieses kleine Stück, was rausgekommen ist, weiter zu bewässern. Er zieht weiter das Unkraut raus und ist einfach geduldig und hegt und pflegt diese kleine Pflanze. Er bewässert es weiter und er ist begierig darauf zu sehen, was diese kleine Pflanze wird. Und wir wissen natürlich, am Ende wird es größer und es bekommt Früchte und der Gärtner freut sich darüber, dass er diese Geduld bewahrt hat. Diese Pflanze ist etwas ganz Besonderes für ihn. Der Gärtner, der geduldig war, ist glücklich über das, was er getan hat, dass er geduldig war, dass er nicht aufgegeben hat, dass er weiter dran geblieben ist. Und der andere hat seine Situation oder hat seine Chance verpasst. Ich glaube, man kann aus dieser Geschichte etwas ganz Wichtiges für uns lernen. Und zwar, jeder erinnert sich an seine Schulzeit oder an seine Einschulung, vielleicht auch nicht. Bei manchen ist das schon etwas länger her. Wir waren am Anfang nicht die Person, die wir jetzt sind. Und unsere Eltern, Verwandten, die haben uns begossen, sie haben uns gepflegt, sie haben das Unkraut rausgezogen, die Leute, die uns ärgern, haben sie geklärt, dass sie uns nicht mehr ärgern und sie haben sich Mühe gegeben, denn sie wussten nicht, was bei diesem kleinen Kraut rauskommt. Und am Ende, die Gemeinde ist voll mit uns, wir wissen, was rausgekommen ist, erwachsene Menschen. Und in der Predigt heute, die ich halten möchte, ist, ich möchte eine ganz besondere Person in der Bibel anschauen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, wie dieses kleine Kraut. Denn am Anfang hat man noch nicht gemerkt, was aus dieser Person wird, sondern erst an den Früchten erkennt man, was dieser Mann geleistet hat und mit welcher Hilfe er das leisten konnte. Und wenn ihr meine Predigten in der letzten Zeit verfolgt habt, wisst ihr, ich habe immer über das Johannesevangelium gepredigt. Heute mache ich einen Bruch. Ich predige nicht über das Johannesevangelium, sondern um die Person Johannes. Johannes ist vielleicht der bedeutendste oder einer der bedeutendsten Männer in der Bibel. Zusammen mit seinem Bruder Jakobus und mit Simon gehörten sie, also Simon Petrus, gehörten sie zum engsten Kreis der Jünger, zum allerengsten Kreis der Jünger. Und Jesus hat bei Gelegenheiten immer nur diese drei mitgenommen. Und außer Johannes hat nur noch ein weiterer der 12 Jünger ein biblisches Buch geschrieben. Also Matthäus war der eine und der andere war Johannes. Er schreibt 3 Johannesbriefe, die Offenbarung und das Evangelium. Aber die Frage ist, wer war eigentlich Johannes? Wer war dieser Mann? Die Bibel ist nicht so ausgiebig mit seiner Biografie. Es sind einzelne Phrasen, die wir in der Bibel finden, die berichten, wer Johannes ist. In der Bibel wird der Name des Apostels 3-mal erwähnt. In Matthäus, in Markus, Lukas und der Apostelgeschichte und im Galaterbrief. Erstmalig finden wir seinen Namen im Matthäusevangelium. Dort heißt es, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon Petrus und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er 2 andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, der im Boot mit ihrem Vater Zebedäus die Netze flickten. Und sie verließen ihre Boote und folgten Jesus nach. Weiter lesen wir dann, dass ihre Mutter wahrscheinlich eine Nachfolgerin Jesu war, die Jesus dann auch, als er gekreuzigt wurde, auch begleitet hat. Aber ich möchte euch jetzt 3 Begegnungen erzählen, die uns zeigen, was für ein Mensch Johannes eigentlich war. In Markus 9 lesen wir, Johannes sagte einmal zu Jesus, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Das ist die erste Begegnung, die wir lesen von Johannes. Es ist eine unangemessene Reaktion auf verschiedene Situationen in seinem Leben. Das heißt nicht, dass jeder, der in seinem Namen auftrat, ihn wirklich repräsentiert oder mit den Jüngern gleichzustellen war. Und Jesus sagt Johannes, beruhigt euch, regt euch nicht auf. Wenn das, was sie tun, nicht gegen uns ist, ist es in Ordnung. Er sagt nicht, wir sind alle dieselben oder schließt euch denen an. Er sagt ganz einfach, lasst sie in Ruhe. Das zeigt schon, Johannes hatte ein bisschen ein aufbrausendes Temperament. Er wollte die anderen fertig machen. Das zweite Beispiel ist vielleicht die beste Geschichte, um zu zeigen, was für einen Charakter Johannes hatte, ist, in der Bibel heißt es, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, als er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er, also Jesus, sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. Johannes wollte die Leute umbringen da in dem Dorf. Er hatte keine Liebe in sich für die anderen Leute. Bei Ellen White lesen wir, Johannes besaß nicht von Natur aus den lieblichen Charakter, den wir von ihm erwarten. Von Natur aus hatte er schwerwiegende Mängel. Er war nicht nur stolz, selbstbewusst und eifersüchtig nach Ehre, sondern auch ungestüm und nachtrauernd über Verletzungen. Er und seine Brüder wurden nicht umsonst Donnersöhne genannt. Die böse Laune, der Wunsch nach Rache, der Geist der Kritik war in diesen beiden Brüdern vorhanden. Das, was aus der Erde rauskommt, sah nicht gut aus. Hätten wir diese Menschen damals so erlebt, wir hätten das Unkraut rausgezogen. Lohnt es sich? Also wir müssen überlegen, Johannes und sein Bruder, die sind schon so lange mit Jesus unterwegs gewesen und sie haben immer noch keine Liebe in sich. Sie wollen die Leute fertig machen. Aber Jesus bleibt dran. Jesus bleibt dran. Er weiß, was aus diesen beiden Menschen werden kann. Und das letzte Beispiel, was ich mit euch anschauen möchte, das ist in Markus Kapitel 10. Und da bitte ich euch, das mit aufzuschlagen. Markus Kapitel 10 und dort Vers 35. Markus 10, Vers 35, dort heißt es, da gingen zu ihm, also zu Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Anders ausgedrückt, Jesus, tu, was wir dir sagen. Wir wollen, dass du das für uns tust. Und Jesus sagt in Vers 36, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. An Dreistigkeit kann man das eigentlich gar nicht mehr überbieten. Wenn wir uns überlegen, sie haben erstmal diesem Dorf den Tod gewünscht, sie wollten Feuer auf sie werfen und jetzt bitten sie Jesus darum, lass uns doch sitzen, links und rechts neben dir, wenn wir im Himmel sind. Dreister kann es nicht sein. Und Jesus versucht, sie ein bisschen auf die Spur zu bringen. Vers 41. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus versucht, diesen beiden irgendwie Demut beizubringen. Irgendwie Demut beizubringen. Und jetzt ist eine interessante Sache, die man, wenn man das Privileg hat, ein bisschen Griechisch zu können, hier ganz besonders rauskommt. Wenn wir uns die nächste Geschichte durchlesen, wo Jesus einen Blinden in Jericho heilt, der vor den Toren Jerichos wartet, fragt der Blinde genau dasselbe. Beziehungsweise Jesus fragt den Blinden genau dasselbe, was er die Jünger fragt. Was wollt ihr, dass ich euch tue? Vers 51 von Kapitel 10. Da sagt Jesus zu diesem Blinden, und Jesus antwortet ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tue? Er fragt Johannes und Jakobus, was willst du, dass ich für euch tue? Ich will links und rechts neben dir im Paradies sitzen. Und was sagt der Blinde hier? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, mein Meister, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Und das ist jetzt eine Spekulation, ich weiß es nicht. Aber die Jünger waren definitiv dabei. Sie haben es gehört, wie Jesus diesem Mann genau dasselbe fragt wie sie. Was willst du, dass ich für dich tue? Und natürlich erstmal, dass er wieder sehend wird. Aber den Jüngern muss etwas aufgegangen sein. Nächstes Mal, wenn ich Jesus um etwas bitte, dann bitte ich ihn darum, dass er mir meine Augen öffnet. Dass er mir zeigt, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dass er das wirklich verstanden hat oder dass ihm das nochmal mehr bewusst wurde, das lesen wir in Offenbarung Kapitel 3. Die Offenbarung von Johannes geschrieben. Wir müssen uns vorstellen, Johannes bekommt jetzt die Vision aus der Offenbarung. Er hört dann Folgendes, Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Johannes selber schreibt es auf. Und dort heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Merkt ihr das, was Jesus hier diesen Leuten verspricht? Er verspricht ihnen nicht nur links und rechts neben dem Thron zu sitzen, sondern mit ihm auf seinem Thron. Mit ihm auf seinen Thron. Und das zeigt mir, dass in ihrer Hochmut verlangen sie nicht mal oder nicht mal annähernd so viel, was Jesus uns eigentlich wirklich geben möchte. Ich sage es nochmal, in unserer Hochmut, das, was wir manchmal von Gott irgendwie uns wünschen, was wir gerne von ihm hätten, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns eigentlich geben möchte. Wir möchten vielleicht verschiedene Dinge, ja, wir wollen bildlich gesehen links und rechts neben ihm auf dem Thron sitzen. Aber das ist nicht das, was Gott für uns und für Johannes geplant hat. Für Johannes war geplant, dass er mit ihm auf seinem Thron sitzt. Diese anfängliche Arroganz, dieser Charakter, den Johannes hatte, er wusste, dass das Grüne, ja, das Bild ist jetzt leider weg, aber das Grüne bei ihm ist nicht so ganz groß. Und die Pflanze bei ihm war auch nicht ganz groß. Er hatte charakterliche Fehler in sich. Er war aufbrausend, er war wütend, er war böse, er wollte den Menschen Böses tun. Aber Jesus ist dran geblieben. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat ihnen geholfen. Und am Ende haben wir einen der größten biblischen Männer, von denen es heißt, dass er ein Geliebter oder der geliebte Jünger war, also der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und ich versuche das Ganze jetzt abstrakte zu übertragen auf die Einschulungssituation. Ich muss sagen, ich war nicht immer der beste Schüler. Und ich weiß auch, wenn ich manchmal mit Klausuren nach Hause gekommen bin, war das nicht immer eine fröhliche Stimmung zu Hause. Und aber ich bin dankbar, dass am Anfang besonders meine Eltern sich viel Mühe gegeben haben, mit mir die Hausaufgaben zu machen. Denn ich bin mir sicher, ohne sie würde ich heute nicht hier stehen. Ohne sie könnte ich wahrscheinlich heute nicht lesen, nicht rechnen, nicht denken, gar nichts. Meine Eltern haben am Anfang mir sehr geholfen. Auch wenn am Anfang das Grün ganz klein war. Aber sie wussten, mit viel Schweiß, mit viel Liebe ist aus mir eine große Karotte geworden. Eine große Frucht. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist mein Appell heute an jeden, der hier ist, an alle Eltern, Großeltern, investiert in diese Frucht. So wie Jesus in seine Jünger investiert hat, so wie Gott in uns investiert, lasst uns in Menschen investieren. Und am Ende werden wir diese Frucht ernten. Amen.